Der Herr ist auferstanden. Aha. Ja, manchmal kommt das noch ein bisschen zögerlich, ne? Gar nicht nur, wenn das von einem erwartet wird, dass man es sagt, sondern auch so im Leben, denke ich manchmal. So, dass wir jeden Tag aufstehen. Mein Lieblingsmonotoner Wochentag ist ja irgendwie Dienstag. Der sagt für mich irgendwie nichts aus, wenn man so am Dienstag aufsteht. Ich bleib mal bei mir, stehe ich nicht unbedingt morgens mit einem Halleluja, der Herr ist auferstanden. Starte ich irgendwie nur selten in den Tag. Und ich weiß, euch geht das da anders, aber wir wollen mal gucken, wie das den Jüngern so gegangen ist. Jürgen hat's gesagt, ein Blick auf damals. Wenn man sich mal die Jünger anguckt, das waren ja schon, eigentlich müsste man sagen, das waren echt arme Säue. Was die in diesen, sagen wir, 2,5, 3 Tagen, sagen wir mal 4 Tagen, was, wenn man diesen Einzugstag, wie sie nach Jerusalem kommen und so, wenn man das mal alles mitzählt, diese paar Tage, diese 4 Tage, was ihnen da alles zugemutet wird. So, also wir hören ja ganz viel von Jesus, das ist ja auch sein Weg, völlig klar, aber das macht ja auch was mit seinen Anhängern, mit seinen Jüngern, ja, was ihnen zugemutet wird. Also sie kommen nach Jerusalem, alles scheint noch in Ordnung. Ja, Jesus wird schon mit Palmenzweigen teilweise begrüßt und die Leute sagen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Also da ist schon richtig Feuer unterm Dach in dieser Stadt, die gerade voll ist mit Pilgern, mit hunderttausenden Leuten. Und dann beziehen sie ihr Quartier in Bethanien, also Jesus und seine Jünger. Und soweit so gut, dann geht Jesus seinen ersten Gang zum Tempel, die sogenannte Tempelreinigung, setzt da diesen Nadelstich und da waren die Jünger dabei und werden gedacht haben, das war jetzt nicht so klug eigentlich, dieses Fass von vornherein zum Überlaufen zu bringen. Jesus, die gucken alle eh schon mit Argusaugen auf dich, sowohl die Römer als auch die Juden, die führenden Juden, der Hohe Rat, die Hohepriester. Also verhalt dich clever. Und dann der erste Gang in den Tempel, ordentlich Rabatz gemacht. Und die Jünger, sie haben kaum Zeit, das mal zu verarbeiten. Lass uns mal kurz drüber reden, was ist gerade passiert. Nein, es geht zurück ins Quartier, es geht zurück in den Abend. Das Abendmahl folgt, wo sie sehr verängstigt sitzen, wo sie unheimlich viel nochmal zu hören bekommen. Wir haben das unter der Woche in der Frauenstunde mal, haben uns das mal angeguckt, wie viel an diesem Abend noch passiert. Wir haben uns mal an Johannes gehalten und der Evangelist Johannes berichtet nur von diesem Abend, wie viele Stunden sind das, vielleicht 1 oder 2, berichtet er 5 Kapitel seines Evangeliums, widmet er nur diesem Abend. Ja, also er schreibt 21 Kapitel über das Leben von Jesus, zumindest über seine Wirkungszeit. Aber diesem einen Abend 5 Kapitel, ja, also ein Viertel seines ganzen Evangeliums, da passiert so viel, was den Jüngern alles noch gesagt wird für gute Dinge. Eigentlich müssten sie sich nach jedem Kapitel oder nach jedem Text einmal kurz zurückziehen, so einen halben Tag, jetzt einmal Pause, mal sacken lassen. Oh, wir setzen uns nochmal zusammen, Reflexionsrunde, wie habt ihr das verstanden, wie habt ihr das gehört, was macht das eigentlich mit uns? So, denn der Abendmahl, dann auch diese Ankündigung, einer wird mich verraten. Da werden die Jünger gedacht haben, wie jetzt verraten? Also verraten? Also wir sind doch Freunde, wir sind doch beieinander. Und dann geht's in den Garten Gethsemane, dieser Gebetskampf von Jesus, wo ja auch einige Jünger dabei sind, wo er sagt, hier könnt ihr mit mir beten, könnt ihr wach bleiben. Nein, können sie nicht, sie schlafen ein. Das bräuchte auch eigentlich eine gute Aufarbeitung. Was ist da passiert, liebe Jünger? Warum seid ihr so müde gewesen? Dann geht's in die Gefangennahme, Garten Gethsemane, passiert ja die Gefangennahme. Judas, da kommt dieser Judas-Kuss, dieser Verräter-Kuss, wo die Jünger wahrscheinlich dagestanden haben und gedacht haben, nein, Judas, das darf nicht sein. Also du warst doch, 3 Jahre waren wir doch miteinander unterwegs und du verrätst uns und unseren Anführer jetzt, also du bringst uns damit in höchste Gefahr. Also was ist denn passiert? Also das sind ja sind ja Freunde miteinander, alle miteinander. Und dann stellt euch mal vor, wenn einer dieser engsten Freunde alles verrät. Also was macht das mit so einer Gruppe? Was macht das mit den Jüngern? Judas, wenn du nicht mehr mitmachen willst, dann geh doch einfach. Also ja, okay. Aber dass du uns verrätst, dass du uns ans Messer lieferst, das kann, also auch da bräuchte es doch erstmal eine Reflexionsrunde für die Jünger. Also und dann wird Jesus gefangen genommen. Was heißt das eigentlich? Heißt das für uns jetzt auch, dass wir gefangen genommen werden? Dann geht Jesus diesen Weg in Fesseln zum Hohen Rat, in diesen Palast des Hohenpriesters von Hannas, hat da sein Verhör. Man weiß gar nicht genau, wo sind die Jünger gerade. Man hört immer nur von Petrus, der irgendwie noch da damit rumwabert und Jesus verleugnet, ihn überhaupt zu kennen. Also die Jünger sind völlig durcheinander. Für Jesus geht es dann weiter zu Pilatus, von Pilatus nach Herodes, von Herodes wieder zurück zu Pilatus, wo die Verurteilung stattfindet. Also es passiert so viel und dann diese Folterung, die vielleicht Stunden gedauert hat, auch für die Jünger, wie erleben sie diese Stunden? Also was ihnen zugemutet wird auch. Dann der Weg von der Folterung zum Kreuz, diese Szene mit Simon von Kyrene, der das Kreuz noch mitträgt. Und dann die Golgatha-Szene selber, wo es ja von heißt, dass nicht mehr viele Jünger da waren. Aber wer weiß, ich spekuliere immer darauf, dass sie von weiter Ferne irgendwie doch zugesehen haben oder sie waren nicht vor Ort, aber dass sie sich das dass sie da gar nicht beteiligt waren, geht mir gar nicht in den Kopf, wenn man 3 Jahre mit jemandem zusammen war. Was sie eigentlich alles zu verarbeiten hatten, innerhalb dieser wenigen Stunden, muss man sagen. Das war eine ganz schöne Zumutung. Ja? Keine Zeiten der Verarbeitung, keine Reflexionsrunden, kein mal sacken lassen, mal im Kopf sortieren und im Herz auch sortieren, gar nichts. Ne? Sondern ihnen wird eigentlich in diesen Stunden Stück für Stück das entzogen und sie können nichts dagegen tun, worauf sie ihr ganzes Leben gesetzt hatten. Die ganze Hoffnung, die sie auf diesen Mann gesetzt hatten, dass Gott jetzt durch ihn sein ewiges Reich aufbaut und sie ein Teil davon sind, alles weg. Alles weg. Mit dem Tod Jesu, alles weg. Für der Glaube, tot. Ja, also in diesen Tagen, auch an diesem Ostersamstag, Karsamstag, in dieser Zwischenzeit, da erinnert sich kein Jünger mehr an die guten Worte, die Jesus zu seinen Lebzeiten gesagt hat. Also es ist alles weg. Also die ganze Lehre, das hat alles keinen Halt mehr. Also kein Fundament. Das ergibt keinen Sinn mehr. Er hat tolle Worte gesagt, ja. Aber wenn er genauso stirbt, wie wir alle anderen auch, über seinem Leben steht auch ein Grabstein, wie das irgendwann mal bei meinem Leben so sein wird. Ja, was nützen die tollen Worte, die er alle gesagt hat? So, also der Glaube, tot. Keine Hoffnung, keine Stärke, keine Kraft. Nur noch Angst, Verunsicherung. Sich verstecken müssen, eben, was passiert jetzt mit uns? Unseren Anführer haben sie gefangen genommen und gefoltert und getötet. Lassen sie jetzt die Nachfolger einfach so weiterwirken? Oder wird denen jetzt auch noch nachgejagt? Ja, geht das denen auch noch an den Kragen? Also mit Jesus stirbt ihr Glaube. Ich habe das mal getauft, ihr Karfreitagsglaube stirbt. Also der Glaube, den sie bis dahin hatten, bis zum Karfreitag, der stirbt mit Karfreitag. Und es bringt ihnen auch nichts, dass sie 3 Jahre Jesus erlebt haben. Sie haben seine Wunder gesehen, sie haben seine Vollmacht gesehen, wie er Blinde sehend gemacht hat und wie er Dämonen ausgetrieben hat oder Leute geheilt hat. Da muss man ja sagen, reicht das denn nicht, um an ihm festzuhalten? Und die Antwort gibt uns dieser Karfreitagsglaube, nee. Das reicht scheinbar nicht. Reicht nicht. So. Ich höre immer wieder Leute, die sich das eigentlich gerne wünschen würden, die eigentlich zu Gott sagen, wenn du mir einmal ein Wunder zeigen würdest, wo eindeutig klar ist, das ist dein Wunder, dann könntest du dich wirklich auf mich verlassen. Das wäre für mich horizontöffnend. Und diese Jünger würden sagen, oder wir sehen an diesen Jüngern, nee, überhaupt nicht. Also guck dir, die haben Dutzende Wunder erlebt. Und trotzdem stirbt ihr Glaube in diesem Moment. Also, als Fundament reichen diese Wunder irgendwie doch nicht aus. Also, ihnen wird eine ganze Menge zugemutet. Glaube ist tot. Und dann kommen wir, dann erleben sie den Samstag, also den Sabbat, ja. Davon ist nichts berichtet. Wir wissen nicht, wo sie waren, was sie gemacht haben, wie sie gedacht haben, wie sie das verarbeitet haben. Keine Ahnung. Und dann geht's in den Ostermorgen. Wir haben es vorhin gehört von Jürgen. Die ersten Frauen gehen zum Grab, sehen das leere Grab und rennen dann wieder zurück zu den Jüngern. Johannes schreibt, sie haben, also als sie dann zu den Jüngern wiederkommen, sagen sie, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und auch da müssen wir uns mal kurz vorstellen, die Jünger, die eh schon nichts verarbeiten konnten, die völlig verunsichert sind, die müssen doch bei dem Blick, bei dem leeren Grab, auch die Frauen gedacht haben, nicht das noch, nicht das auch noch. Also waren die letzten 72 Stunden dann nicht genug, sondern jetzt fehlt auch noch der Leichnam. Jetzt wurde der Leichnam geklaut. Ach, was denn noch, was sollen wir denn noch aushalten? Nicht auch noch das, nicht in, ach, ist es denn nicht genug? Lukas schreibt, als sie bei den Jüngern dann ankommen, unter anderem bei Petrus zum Beispiel, und es entschieden ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten das nicht. Natürlich glauben sie das nicht. Das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt, Grab ist leer, Jesus ist nicht da, der Leichnam ist weg. Das ist doch Nonsens, was du da erzählst. Das ist doch Schwachsinn. So, was macht Petrus? Sofort selber gucken. Kann man durchaus verstehen. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging wieder raus und wunderte sich über das, was geschehen war. Und das ist, glaube ich, ist noch gelinde gesagt. Also er wunderte sich, das kann man wohl sagen. Auch Petrus, der den Frauen nicht geglaubt hatte, sieht nicht das leere Grab, das denken wir ja manchmal, er sieht das leere Grab und geht ins Dorf und geht überall hin und sagt, Halleluja, der Herr ist auferstanden. Nee, gar nicht, sondern er wunderte sich, was zum Henker ist hier passiert, wo ist der Leichnam hin? Das darf doch nicht wahr sein. Ja? Alle Beteiligten, alle hatten die Hoffnung aufgegeben. Sie hatten niemals die Hoffnung, dass irgendwas anderes sie noch erwarten könnte als Tod, Leichnam, Kreuzigung, das, was sie gesehen haben. Also so wie wir mit einem Toten umgehen würden, da gehen wir davon aus, ja, der ist tot. Genauso haben sie das auch gemacht, logischerweise. Ja, keine Hoffnung mehr. Alle hatten die Hoffnung aufgegeben. Kein Traum mehr, kein großer Traum mehr, dass der Messias jetzt da ist, dass Gott ein für alle Mal eingreift. Keine Bewegung mehr, der ich angehöre. Sie gehörten ja zu den Gründungsmitgliedern eigentlich. Die Bewegung ist tot. Ja, keine Bewegung mehr, kein Anführer, dem ich folge. Alles weg. Die Möglichkeit, dass es doch noch eine Wende geben könnte an diesem Ostersonntag, war bei null. 0,0. Niemals hätte jemand eine Auferstehung in Erwägung gezogen. Die Männer und Frauen, die an diesem Auferstehungsmorgen involviert waren, waren voller Skepsis. So. Und das Spannende ist, die Schreiber des Neuen Testaments, das sind ja unter anderem die Leute der ersten Stunde, ja? Die Schreiber des Neuen Testaments haben aus dieser Skepsis und aus diesem Unglauben gar keinen Hehl gemacht. Das ist alles mit in das Neue Testament gekommen. Es ist darin gelandet. Ja, also sie haben nicht versucht irgendwie, nee, wir versuchen die starke Anführertruppe, eine starke Bewegung, das braucht vielleicht eine gute motivierende Anschubkraft. Nein, sondern wir berichten von unserer Skepsis und von unserem Unglauben. Ja, um zum einen klar zu machen, wir Jünger der ersten Stunde sind keine naiven Nachfolger gewesen, also keine abergläubischen Menschen, die an was weiß ich was glauben, ja, und sich da irgendwas zusammenreimen von Nachfolge und Kreuzigung und Tod, aber Auferstehung, das erfinden wir einfach, ja. Nein, wir sind ganz normale skeptische Leute, muss man sagen, ja. Also als wenn die Bibel an dieser Stelle klar machen will, nicht an die Auferstehung zu glauben, ist das Normalste von der Welt. Das ist das Normale. Davon müssen wir eigentlich ausgehen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie unsere Kinder in 10, 20 Jahren selber davon reden, weil sie es ja lernen, nahezu, in so einem Glauben, Auferstehung, Jesus lebt. Ich habe Romy heute Morgen gefragt, was bedeutet Ostern eigentlich? Ja, Jesus ist auferstanden. Natürlich weiß sie das, wissen einige das von Kindesbeinen an. Deswegen nicht an die Auferstehung zu glauben, das ist das Normale. Das ist das Normalste von der Welt. Und ich finde das heilsam. Denn wer sich erstmal mit dem Gedanken an der Auferstehung schwer tut, der gehört nicht in die Ecke gestellt oder gehört nicht gesteinigt, sondern die Jünger würden zu jemandem sagen, willkommen im Club. Wir wissen ganz genau, wo deine Skepsis steckt. Wir waren selber voll damit. Ja, auch wir haben damals niemals für möglich gehalten, dass irgendwas anderes passieren könnte, dass eine Auferstehung passieren könnte. So, die Jünger waren voller Skepsis, voller Unsicherheit, voller Angst, auch der eigenen Sicherheit. Es gibt ja immer mal wieder den Verdacht, dass die Jünger einen Komplott geschmiedet haben, also dass sie diese Geschichte erfunden haben, wir rollen den Stein weg, wir klauen den Leichnam und dann sagen wir einfach allen, er ist auferstanden. Also wenn man ein bisschen Empathie hat für Menschen, in welcher Situation sie da steckten, nach diesen 72 Stunden, das war keine Truppe, die dazu fähig gewesen wäre, einen Komplott zu schmieden. Also das ist wirklich weit hergeholt und sie haben das mit ihrem Leben ja auch später belegt und bezeugt, bis hin zum Tod, dass das keine Erfindung war, dass sie sich da nicht irgendwie ein Komplott zusammengeschmiedet haben, um der Welt irgendwie eine tolle Botschaft zu erzählen. Ja? Also so geht der Tag, so geht der Ostermorgen. Das ist der Ostermorgen für die Jünger. Überhaupt kein, der Herr ist auferstanden. Die wären ziemlich leid, die wären noch leiser gewesen als ihr gerade. So, wenn irgendjemand gesagt hat, der Herr ist auferstanden. Nee, also von wegen. Wer hat den Leichnam geklaut? Das war ihre Frage. So geht der Ostermorgen für sie los. Und so geht der Tag auch rum. Ja, die Jünger sind zusammen, davon lesen wir. Und lass uns das vorstellen, der Vormittag vergeht, also der Morgen ist gerade gewesen, der Vormittag vergeht, Was sprichst du da? Was machst du da? Gleich gibt's Mittag. Macht irgendjemand was zu Mittag? Hat jemand was zu essen? Nachmittag? Machen die Mittagsschlaf oder einen Spaziergang? Oder Nachmittag? Ist da Tee trinken angesagt? Und ja, ich habe noch einen Kuchen dabei? Oder ist es 17 Uhr gegen Abend? Ja, nichts passiert an diesem Ostersonntag. Und dann, ich weiß nicht, wie spät es ist, irgendwann im Laufe des Abends, Ostersonntag abends, und dann von jetzt auf gleich, sie sind zusammen in dem Raum, steht Jesus in diesem Raum. Und jetzt machen wir noch nicht sofort weiter, sondern lass das mal kurz denken. Da bist du auf einer emotionalen Achterbahnfahrt und hast alle Hoffnung weg. Das Grab ist leer, aber wo ist der Leichnam hin? Und dann hockst du mit deinen 12 Leuten da zusammen oder mit deinen 11. Judas ist ja schon nicht mehr dabei. Ich weiß nicht genau, wie viele was es waren. Vielleicht waren auch die Frauen noch dabei und so. Und dann steht Jesus in dem Raum, wo du gerade bist. Da will ich uns mal sehen. Sprechen die da miteinander und sind die erstmal? Nein, das darf nicht wahr sein. Ich weiß nicht, so ähnlich wird mir das gehen. Leute, das gibt's nicht. Das Grab, okay, das war leer. Und er ist jetzt, hey, das gibt's nicht. Kann das sein, dass er auferstanden ist? Also das ist ja eine hohe Unsicherheit. Auch da sagen sie noch nicht, hey, cool, dass du da bist, Halleluja, der Herr ist auferstanden. Sondern sie sind am Ende eigentlich. Also was sollen sie noch glauben? Okay, sie versuchen das zu realisieren. Ich weiß nicht, ob ich euch hier gerade zutexte oder ob ihr das einigermaßen nachempfinden könnt, was das gewesen sein muss, dass Jesus auf einmal in diesem Raum, hat ihm jemand die Tür aufgemacht? Nee, lesen wir gleich, durch die verschlossene Tür. Komm, wir lesen das mal, oder ich lese das mal hier vor. Lukas Evangelium. Als sie aber davon redeten, also sie haben scheinbar irgendwie doch geredet, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Peace. Doch sie waren starr vor Schreck. Und natürlich, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Also sie ziehen immer noch alles in Erwägung, aber nicht eine Auferstehung. Also dann schon eher ein Geist oder eine Fantasie oder irgendwas. Aber das kann doch, also Auferstehung, nein. Sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Und dann sagt Jesus, warum seid ihr so erschrocken? Ja, hallo. Warum sind wir so erschrocken? Wie kommt es, dass ihr solche Zweifel in euren, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Jesus, ey, du bist witzig. So. Dann sagt Jesus, schaut euch, also ich bin es, ja, also ich bin es wirklich. Ich bin der Jesus von vorgestern, den ihr noch lebend gesehen habt. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, sagt er, wie ihr an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie es vor Freude, auf einmal, okay, vielleicht fangen sie ganz langsam an, das zu realisieren, da sie vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, das finde ich fast witzig, habt ihr was zu essen hier? ich habe Hunger. ja, okay, haben wir. Sie gaben ihnen ein Stück gebratenen Fisch. Und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Also großer Tisch, große Runde, Jesus am Kopf. Alle gucken ihn mit großen Augen an und er sitzt da, isst seinen Fisch, gut gebraten. Schmeckt gut hier bei euch. Dann sagt er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in dem Psalm über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Also das waren die heiligen Schriften von damals. Eine Bibel gab es ja noch gar nicht, ne? Aber die kannten die. Also auf gut Deutsch gesagt, ich habe euch das gesagt. Also habt ihr denn nicht zugehört? Ich habe euch das gesagt, was passiert. Und ihr seht, ihr habt es doch gelesen. Ihr kennt doch Jesaja, die Gottesknechtslieder. Also, dass der Messias leiden muss. Ich habe euch das doch gesagt. Und ihr kennt es doch. Was habt ihr denn jetzt? Warum seid ihr denn jetzt so überrascht? Und selbst da müsste es eigentlich wieder, okay, mal kurz Break, Reflexionsrunde. Was haben wir verstanden? Was hast du gesagt? Und jetzt ist der Auferstandene bei uns im Raum. Ach. habt ihr denn nicht zugehört? Nein, hatten sie nicht. Denn wenn Jesus von sich etwas Schlechtes prophezeit hatte, vielleicht kennen einige von uns diese Leidensankündigungen, was mit ihm passieren wird, das hatte er ja gesagt, da hatten sie tatsächlich nicht zugehört. Ja. Wie kamt ihr auf die Idee, als wenn Jesus das sagt, wie kamt ihr auf die Idee, dass der Messias den Thron besteigt und das Reich Gottes losgeht und alles einfach so an ihm abperlt, und dass es nur steil bergauf Richtung Thron und Macht geht. Also wie kamt ihr auf die Idee, diesen Weg an die Spitze überhaupt zu denken? Nein, das ist kein Weg an die Spitze, sondern ein Weg nach ganz unten. Der Messias muss leiden, habe ich euch doch gesagt. So, zum Dasein des Messias gehört es, dass er sich dem Leid stellt und das nun mal Teil dieser Welt ist. Soll er da dran vorbei oder wie stellt ihr euch das vor? Dann sagt er, aber 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Durch die Auferstehung wird klar werden, dass der Tod überwunden ist. So, das sagt er, dass er von mir überwunden wurde. Und dass er dadurch für Menschen, die sich an mich binden, überwindbar ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie trotz aller Erklärungen, die Jesus in diesem Moment lieferte, und da heißt es, er legte ihnen die ganze Schrift aus, dass sie das alles auch realisieren konnten. Eigentlich hätte sie da nach jedem zweiten Satz gebraucht, okay, mal kurz Pause, Reflexionsrunde, mal kurz überlegen. Jesus sagt, ich habe euch das gesagt, was in der Schrift steht, wisst ihr, in seinem Namen, also im Namen des Messias, sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Beginnend in Jerusalem. Ja, das war die Schrift. Vergebung ihrer Sünden. Das ist ja für uns ein stehender Begriff geworden quasi. Also sagen wir mal Neuanfang. Ja, Neuanfang, nicht im Alten verhaftet bleiben, sondern Platz machen für das Neue. Nicht in Schuld und Scham stecken bleiben, sondern Platz machen für Vergebung. Und aus dieser Vergebung heraus sein Leben gestalten. Christwerden ist ja immer auch eine Art Umzug, sagen wir mal. Ja, vom alten Leben, von den alten Bindungen, von alter Schuld hinein ins neue Leben. Ja, mit einer neuen Bindung, ja, mit einer festen Bindung, einem neuen Zuhause. Und ganz am Ende seiner Rede, er sitzt immer noch am Tisch, da sagt er einen Satz, den wir ganz oft überlesen, und zwar den Satz, ihr seid Zeugen für das alles. Ihr seid Zeugen für das alles. Ihr Jünger, ihr paar People hier, ihr 11 Leute, diese Jünger waren auf einmal in diesem Moment Zeugen des Ereignisses, das die Welt verändert hat. Nicht weniger. Auf einmal sind sie die wichtigsten Menschen der Weltgeschichte, könnte man sagen. Sie waren Zeugen des Ereignisses, das die Gemeinde Jesu Christi ins Leben rief. Die Geburtsstunde einer Bewegung, so, die bis heute anhält. Was begründet unseren Glauben? Die Auferweckung Jesu von den Toten. Das begründet unseren Glauben. Nicht die guten Predigten, die Jesus gehalten hat. Nicht die beeindruckenden Wunder, die Jesus getan hat. Das hat alles nicht gehalten. Karfreitagsglaube, ja. Das hat alles nicht gereicht. Das reichte, das taugte für ein Fundament nicht, sondern die Auferweckung ist passiert und der Auferstandene ist mir begegnet. Ich bin jetzt Zeuge davon. Und dahinter, hinter dem, was ich sehe und erlebe, kann ich nicht mehr zurück. Also das habe ich nur gesehen, das habe ich mir nicht eingebildet, das habe ich gesehen und erlebt. Und später sagen genau das die Jünger in der Apostelgeschichte, Petrus und Johannes sagen das, wir können es ja nicht lassen, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Also das, was sollen wir anderes erzählen? Also wir haben das erlebt, wir sind die Zeugen davon, dieser Geburtsstunde. So, soll heißen, die Auferstehung verändert alles. Dieses Ereignis verändert alles. Dieses Ereignis war der Grund, wie aus Wackelkandidaten, Jünger, Petrus und so weiter, die ängstlich waren, die sich verstecken mussten, die Jesus verleugnet oder verraten haben, wenn das Eis ganz dünn wurde, sich aus dem Staub gemacht haben, wie aus diesen Wackelkandidaten Nachfolger werden konnten. Das ist der Morgen, das ist der Grund. So, welche Kraft und Power von dieser Auferstehung, von diesem Morgen, von diesem Ereignis, welche Kraft und Power das in den Jüngern freigesetzt hat. Wie aus ihr Karfreitagsglauben ein Osterglaube wurde. In diesem Moment wurde ein Osterglaube draus. Ja? Das Grab ist leer, plus ich bin dem Auferstandenen begegnet und er setzt mich jetzt, er sagt, ich bin jetzt Zeuge dafür. Das ist der Osterglaube. Was begründet unseren Glauben? Die Auferstehung Jesu von den Toten. Deswegen ist für Christen klar, das habe ich lange Zeit nicht begriffen, wir glauben im Kern an ein Ereignis und wegen eines Ereignisses auch an eine Person. Würde dieses Ereignis nicht stattgefunden haben, würden wir auch nicht an die Person glauben. Wir glauben an ein Ereignis. Ein Ereignis hat die Kirche Jesu Christi ins Leben gerufen. Das Ereignis der Auferstehung. Die Kirche hat nicht die Geschichte von diesem Jesus und seiner Auferstehung erschaffen, sondern die Auferstehung war die Geburtsstunde der Kirche. So rum. Ja, die Auferstehung von Jesus gründet unseren Glauben. So, und alles steht und fällt mit dieser Begegnung, mit diesen Zeugen, diese 11 Leute im Raum. Daraus entsteht eine Weltbewegung bis heute. Mit euch beginnt es, sagt Jesus. Ihr seid die Zeugen. Ja, erzählt es weiter. Mehr verlange ich ja gar nicht. Also ihr müsst nichts auswendig lernen und das reproduzieren oder ihr müsst nicht die Menge lehren in einer bestimmten Philosophie, sondern erzählt ihnen einfach, was ihr gesehen habt. So, und das tun die Jünger. Übrigens, Jesus sagt in diesem Moment nicht, er schließt das auch nicht aus, aber er sagt nicht explizit, ah ja, schreibt das auch auf. Schreibt, also ich habe was vor, es soll eine heilige Schrift entstehen und darin soll das alles zusammen. Er sagt ja gar, es gibt keinen Verschriftlichungsauftrag, sondern die Jünger sagen sich, die Zeugen sagen sich, wir erzählen und erzählen, genau das tun wir, erzählen das weiter. Aber nach Jahren und Jahrzehnten könnte schon sein, dass Erinnerungen, Zeugnisse verblassen und dass man sich gar nicht mehr so richtig erinnert an das. Und dann ist es natürlich naheliegend, die Dinge aufzuschreiben. Ja? Also wegen Sätze wie dieser, ihr seid meine Zeugen, entsteht das Neue Testament. Das ist der Kickoff. Deswegen sagen die Leute sich, wir müssen das aufschreiben. Es ist zu wichtig. Ja? Und wir sind damit beauftragt, Zeugen zu sein. Jetzt sage ich mal zwei Sätze zum Nachdenken. Könnt ihr zu Hause nochmal drüber nachdenken. Wir glauben an die Auferstehung nicht, weil die Bibel es sagt. Das muss man halt glauben, was in dem Buch steht. Das wäre mir viel zu wenig. Wenn irgendjemand sagt, das musst du glauben, da sage ich erstmal, nö, mache ich nicht. Wenn ich das glauben muss, mache ich das nicht. Wir glauben nicht an die Auferstehung, weil es die Bibel sagt, sondern weil die Zeugen, also die Menschen, die das in dem Raum mitbekommen haben, weil diese Zeugen A, von Jesus damit beauftragt wurden, es zu erzählen, ja, es weiterzuerzählen, und B, weil diese Leute, diese 11, glaubhaft sind, ja, die ja mit ihrem Leben. Und man weiß von 11 der 12 Jünger, dass sie in den sogenannten Märtyrertod gegangen sind, dass sie mit ihrem Zeugnis, wegen ihres Zeugnisses getötet wurden, gefoltert wurden, ermordet wurden. Ja, also genau das passiert. Wir können dahinter nicht zurück. Ja, also wir, nicht die Bibel ist die Grundlage des Auferstehungsglaubens, sondern der Auferstehungsglaube ist die Grundlage der Bibel. Das ist der Kickoff. Und diese Zeugen sind glaubhaft. Und deswegen ist die Bibel auch glaubhaft, logischerweise. Ja? Aber nicht, weil irgendjemand sagt, das muss man einfach glauben. Nein, überzeuge dich selbst. Das ist überzeugend, was diese Leute gesehen und erlebt haben und mit ihrem Leben auch bestätigen. Ohne den Ostermorgen, ohne diese Begegnung mit Jesus, wäre das Neue Testament nicht entstanden. So, wozu? Wozu? Dann wäre es ein Karfreitagsglaube, der eh nicht hält. So, Jesus sagt seinen Jüngern hier, ihr sollt meine Zeugen sein und euer Zeugnis wird zusammen mit dem Heiligen Geist, den ich euch sende, ausreichen, dass ihr diese Botschaft in die Welt hinaustragt. Und dass sich irgendwann in 2000 Jahren eine kleine Gemeinde in Sperzerfehen gründet. Ah, das kann durchaus sein. So weit geht dieser Ostermorgen. So weit geht die Botschaft der Auferstehung. Ich komme zum Schluss. Im ersten Petrusbrief lesen wir, gepriesen sei Gott, also Petrus, der mit in diesem Raum war, der schreibt später Briefe. Ja? Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, also Gott und Jesus gehören für ihn natürlich zusammen. In seinem großen Erbarmen, in seiner Barmherzigkeit, hat er uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. In anderen Übersetzungen kennt ihr vielleicht eine beständige Hoffnung. Ja? Er hat, in seinem großen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Ja, wodurch denn, Petrus? Sag mal, wodurch? Wodurch denn? Durch den Glauben an Jesus Christus? Durch das Wort Gottes? Oder durch die Gemeinschaft der Heiligen, durch die Gemeinschaft untereinander? Nee, Petrus ist völlig klar und sehr präzise, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist das neue Fundament. Das hatten wir vorher nicht. Und Petrus wusste ganz genau, was er da schreibt. Er ist ja der, denk mal an die Verleugnung und dass es immer auch als Sinnbild dafür genommen wird, dass Jünger, mit dem Karfreitagsglauben, dass sie sehr anfällig waren und sehr schwach auf der Brust. Er muss ja ein Stück weit immer dafür herhalten, dass er große Worte hatte. Jesus, ich gehe mit dir, egal was kommt. Volle Hingabe geäußert hat, ich bleib bei dir. Und wenn es mich alles kostet, aber als das Eis ganz dünn wurde, reichte eine Frage einer Frau, einer Magd in diesem Palastvorhof. Hier, du bist doch der mit diesem Jesus immer unterwegs war, ne? Und er, nee, das bin ich nicht. Also das war ich nicht. Den kenne ich gar nicht. Da? Dreimal Jesus verleugnet. Er kennt diesen Karfreitagsglauben. Aber er ist einer dieser Zeugen in diesem Raum. Er kennt auch den neuen, den Osterglauben. Der christliche Glaube, der Grund des christlichen Glaubens ist ein Ereignis. Ein außergewöhnliches, ja, ziemlich außergewöhnliches, aber ein Ereignis. Das Fundament unseres Glaubens sind nicht irgendwelche Zusagen und nicht zuerst, das muss ich sagen, sind nicht zuerst irgendwelche Versprechungen und Zusagen Gottes an den Menschen oder an den Christen. Und es ist auch nicht zuerst mein Gefühl, ich muss Gott irgendwie spüren. Und es ist auch nicht mein Wissen, was ich von Gott schon verstanden habe. Das alles kann kommen und gehen, das kennen wir aus unserem eigenen Glauben. Das kann mal kraftvoller und mal weniger kraftvoll sein. Wir Christen glauben an ein Ereignis, das passiert ist und das bezeugt wird und das nicht mehr zurückgenommen werden kann und nicht mehr zurückgenommen werden wird. Egal wie sich diese Welt entwickeln wird oder wie viele Leute sagen, hör mir auf mit Gott und Glaube und die Menschheit ist immer gottloser geworden. Das kann schon sein. Man kann die Welt so sehen von mir aus. Aber am Ende können wir dem ziemlich gelassen begegnen, weil passiert ist passiert. Der Morgen, diese Auferstehung ist passiert. Ich kann da nicht mehr hinter zurück, die Zeugen nicht. Diese ganze Welt, wir glauben an dieses Ereignis, was passiert ist. Und zwar an ein Ereignis mit Folgen für die Jünger damals sowieso, aber auch für uns heute. Also welche Folgen hat diese Auferstehung? Ja, Folgen für meine Ängste, für meinen Umgang mit Sterben und Tod und Krankheit und Diagnosen. wenn ich an die Auferstehung, diesen Osterglauben haben darf. Für meine Sorgen, auch für meine Gelassenheit und meine Freude. Im Leid Freude erleben zu können. Davon sprechen die Christen immer. In dir ist Freude in allem Leide. Die Auferstehung Jesu taucht diese Welt und taucht mein Leben in ein neues Licht. Und die Einladung an Ostern ist, lass dieses Licht, lass das Licht von Ostern in dein Leben scheinen. So. Was mein Leben und meine Situation, also was das mit meinen Augen bedeutet, das weiß ich. Ich sehe mein Leben jeden Tag mit meinen Augen. Aber sich sein Leben von Ostern her anzuschauen und seine Situation von Ostern her anzuschauen, das ist die Frage. Das Reich Gottes beginnt mit der Auferstehung Jesu und wir sind in dieses Reich eingeladen. Und unser Leben steht in einem neuen Licht. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.